Herzlich willkommen zum Work Hard But Smart Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du aus deinem Betrieb ein strukturiertes, profitables Unternehmen machst. Du bekommst Anregungen, du bekommst Impulse, Denkanstöße, aber vor allem klare, direkt umsetzbare Tipps, mit denen du, wenn du willst, morgen schon loslegen kannst. Ohne Bullshit-Bingo, ohne Berater-Blabla. Danke, dass du dabei bist. Und nun nicht lang schnacken, rein ins Vergnügen. Herzlich willkommen bei Work Hard But Smart, dem Podcast für Unternehmer. Heute mit einer Sonderfolge, die ich schon einmal annonciert hatte. Worum geht es in dieser Folge? Es geht um etwas, das für die meisten Unternehmer kein schöner Gedanke ist. Es geht um Insolvenzrecht und die Frage, wie merke ich eigentlich, dass ich insolvent bin oder dass mir die Insolvenz droht und was muss ich dann tun und was passiert dann überhaupt mit mir? Etwas, wo man sich tatsächlich mit beschäftigen sollte als Unternehmer. Und da ich zwar als Steuerberater im Grunde nach von allem Ahnung habe, aber von Inso jetzt nicht so doll, habe ich mir Unterstützung geholt, wie schon einmal angekündigt. Mein Freund Claudius Finkbeiner sitzt neben mir, vor mir. Claudius, herzlich willkommen im Podcast Work Hard But Smart.
Moin, Olaf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitte gerne. Es war nicht ganz uneigennützig, weil du als Fachanwalt für Insolvenzrecht, ich hoffe jedenfalls, mehr Ahnung von Insolvenzordnung und so weiter hast als ich. Und ja, ich freue mich, wenn wir in dieser Folge es schaffen, auf pragmatischer Ebene mit so wenig Paragraphennennungen wie möglich so greifbar für die Hörer da draußen zu machen, für die Unternehmer, die uns zuhören, was das mit dieser ominösen Insolvenzordnung auf sich hat und wie wir damit umzugehen haben. Vielleicht zu dir noch ein paar Worte. Also du bist Fachanwalt für Insolvenzrecht, du bist Notar, du hast deinen Sitz in
Wentorf bei Hamburg. Ich bin seit 15 Jahren als Rechtsanwalt unterwegs. Ich habe eigentlich fast immer im Insolvenzrecht gearbeitet. Das heißt, ich habe die ersten Jahre als Schattenverwalter für einen Insolvenzverwalter gearbeitet. Bin damit quasi in die ganze Materie eingestiegen und kann deshalb mich sehr gut in den Insolvenzverwalter und seine strategischen und taktischen Überlegungen reindenken. Und ich bin dann nach ein paar Jahren auf die Beratungsseite gewechselt. Das heißt, ich mache jetzt immer, ich sage das immer relativ platt, 5:45 bis 11:45. Das heißt, wir...
Das sind tolle Arbeitszeiten.
Ja, es sind super Arbeitszeiten. Okay. Leider bezieht sich das nicht auf die Uhrzeiten, sondern auf den, das wäre schön, sondern auf den Zustand des Unternehmens, in dem wir ins Spiel kommen. Ne? In dem Moment, wo Strategieberater, Unternehmensberater dann meistens irgendwann sagen, okay, jetzt kann man nichts mehr machen, dann kommen wir. Meistens sind vorher auch gar keine Berater da gewesen und versuchen noch was zu drehen. Und wenn das nicht geht, dann begleiten wir gezielt, in welches Verfahren auch immer in Betracht kommt, wehren hinten raus Haftung ab, Strafrecht ab, alles das und versuchen bestenfalls gemeinsam mit dem Unternehmer eine neue Lösung zu finden.
Gut, also du kommst 11:55 ins Spiel. Bei mir ist es meistens eben ein bisschen früher, Gott sei Dank, aber dann eben auch bis 11:55 und das ist auch die Schnittmenge, abgesehen davon, dass wir uns seit Jahren privat kennen, ist das aber auch die berufliche Schnittmenge, dass du mich dazu holst, wenn du reinkommst und sagst, okay, hier ist noch nicht 11:55, sondern noch ein bisschen früher. Und ich andererseits rufe dich dann an, wenn ich glaube, dass es 11:55 ist. Und dann trittst du auf den Plan und liest mal die Uhr ordentlich ab.
Genau, das war bisher immer eine sehr hilfreiche Zusammenarbeit. Ne? Das ist ja immer, es geht uns allen Beratern wie bei Faust. Es ist ein bisschen wie bei Faust. Wir können nicht alles wissen. Und wir können auch nur die Dinge wirklich gut machen, mit denen wir täglich zu tun haben, die wir komplett überblicken. Und da hilft es einfach, wenn man die Schnittmengen erkennt und weiß, wo man sich gegenseitig Unterstützung holen muss.
Ganz wichtig dabei finde ich diese Differenzierung. Du bist nicht der Insolvenzverwalter, sondern du vertrittst den Unternehmer, im Zweifel auch, wenn es sein muss, gegen den Insolvenzverwalter.
Absolut.
Denn das verwechseln viele, der Insolvenzverwalter, wenn der in mein Unternehmen reinkommt, der ist ja nicht mein Freund, der ist ja nicht, der arbeitet nicht für mich, sondern der ist im Auftrage meiner Gläubiger da und hat alles das zu sichern, was noch an Wert da ist, um die Gläubiger maximal mit Geld auszustatten. Also der Insolvenzverwalter ist nicht mein Freund.
Richtig, das ist tatsächlich das häufigste Missverständnis, dass wir auf Insolvenzverwalterseite jemanden haben, der den Gläubigerinteressen verpflichtet ist und eben nicht den Interessen des Unternehmers oder des Unternehmens. Und wenn man möchte, dass die eigene Position in dem Verfahren bestmöglich gewahrt bleibt, dann tut man gut daran, sich einen eigenen Berater an die Seite zu holen.
Mhm. Okay. Wie merke ich denn eigentlich, ob ich mal bei dir anrufen sollte? Also außer mich zu fragen, aber wenn ich jetzt nicht da bin.
Ja, wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen platt formuliert und ich glaube, das trifft es auch am besten. Leider ist es so, dass die allermeisten Mandate zu uns in einer Situation kommen, wo bestenfalls am Ende des Vormonats jemand kommt, ein Unternehmer, ein Geschäftsführer und sagt, okay, wir werden wahrscheinlich Ende nächsten Monats die Löhne nicht mehr bezahlen können. Das ist häufig die Benchmark. Die sind so ihrem Team verpflichtet, dass die immer sagen, also wenn ich das nicht mehr schaffe, dann kann ich den Laden auch zumachen. Schlimmstenfalls ist es so, dass die Anfang oder Mitte des Monats kommen und dann sagen, Ende des Monats geht das Licht aus. Mhm. Dann haben wir natürlich in der Regel fast gar keinen Spielraum mehr, um irgendwas zu unternehmen. Das ist unser großes Problem. Die Insolvenzordnung hat ganz viele Optionen in sich, was wir tun könnten, wenn die Unternehmer rechtzeitig kämen. Mhm. So, meistens passiert aber genau das nicht, weil bis zur letzten Patrone gekämpft wird und keiner einen strategischen Überblick hat, wo er steht.
Nun könnte man ja auf den verwegenen Gedanken kommen, bevor man die letzte Patrone da ins Gewehr reinsteckt, mal schon vorher zu gucken, wie viel Munition ich noch habe oder anders formuliert, weniger martialisch. Wie kann ich denn rechtzeitig vorher merken, dass ich dich anrufen soll? Und zwar nicht erst dann, wenn mir einer mit dem Vorschlaghammer vor mir steht und mir auf den Kopf haut, weil die Löhne nicht bezahlen können. Okay, das traue ich mir auch zu, dann merke ich es auch. Aber es muss doch Anzeichen geben, wo ich vorher schon mal irgendwie sagen kann, so warte mal, hier stimmt was nicht.
Also in dem Moment, wo, da greifen wir so ein bisschen mit dem, was du bisher in deinem Podcast erzählt hast, ineinander. Man muss in der Lage sein, sein Unternehmen bzw. das dahinterstehende Zahlenwerk zu verstehen, um überhaupt zu kapieren, wann man losgehen muss. Selbst wenn man jetzt sagt, ich verstehe meine BWA nicht, ich habe auch gar kein Interesse an Gewinn- und Verlustrechnungen und was das alles mit mir macht, man sollte aber eine über die aktuelle Kassenlage hinausgehende Vorsorge treffen, um zu wissen, wie viel Cash werde ich eigentlich haben. Also eine Liquiditätsplanung erlebe ich leider auch bei Unternehmen mit siebenstelligen Umsätzen ganz, ganz selten so professionell, dass ich das überblicken kann. Daran könnte man es wesentlich besser absehen und es dann eben auch rechtzeitig bemerken. Es gibt aber, weil es ja sehr branchenspezifisch ist, welche Kennzahlen deutlich darauf hindeuten. Du hast ja margenschwache Bereiche wie den Handel, die aber mit wahnsinnig hohen Umsätzen ihre Liquidität sichern. Du hast Beratungsunternehmen mit relativ hoher Gewinnspanne, dafür in der Regel aber deutlich weniger Umsatz. Wenn bei denen die Spanne verschwindet, dann würde ich mir schon Sorgen machen, wenn im Handel keine Spanne da ist, das ist eher normal. Das heißt, es ist schwierig, das pauschal zu sagen, aber man muss das für seine Branche schon wissen. Und das in meinen Augen auch Teil der unternehmerischen Verantwortung, mehr oder vorausschauender zu agieren als nur die nächsten 3-4 Wochen. Sonst merke ich das wirklich erst, wenn jemand mit dem Hammer vor mir steht.
Ja, zumal es ja tatsächlich auch rechtlich so ist, dass ich als Geschäftsführer oder Unternehmer eben dem ordentlichen Kaufmannsgebaren verpflichtet bin. Ja. Und wenn ich das nicht tue, dann kann mir auch im Rahmen des Insolvenzverfahrens ja ein bisschen was drohen, wenn ich mich eben nicht wie ein ordentlicher Kaufmann verhalten habe.
Das ist das Problem an dieser Insolvenzantragspflicht. Die meisten kommen in der Situation, in der ich es geschildert habe. Sie sehen, dass Ende des Monats eine große Verbindlichkeit, es müssen nicht die Löhne sein, aber meistens sind es die Löhne, nicht mehr bezahlt werden können. Dann bin ich meistens rechnerisch, aber schon zahlungsunfähig im Rechtssinne, obwohl ich es faktisch noch gar nicht bin, weil ich ja theoretisch noch 3 Wochen weitermachen kann. Mhm. Aber da unterscheidet sich unser täglich benutzter Begriff Zahlungsfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit von dem, was rechtlich damit gemeint ist. Und das ist häufig schon die erste Falle, die so ein Unternehmer tappt. Wir haben keine Möglichkeit, jenseits von Liquiditätsplanung und einem besseren Zahlungshandhabung, da ein Frühwarnsystem zu machen. Wenn ich was ändern will und da mehr Überblick reinbekommen will, dann muss ich aktiv daran arbeiten. Es wird von den Sachen, die jetzt vorliegen, kein Tool geben, mit dem man, wo ich jetzt einfach sagen kann, ja, guck doch mal auf die Kennzahl, dann siehst du es schon.
Okay, also am Ende aller Tage, das, was ich ja auch immer wieder sage, meine Lieblingskennzahl CIT, Cash in a Tash, das ist das, was zählt. Und wenn Tash alle ist, dann habe ich mindestens ein Problem. Ja. Aber eine Liquiditätsvorschau über ein paar Wochen hilft dir dann ja auch weiter, um zu sehen, dass ein Problem auf dich zukommt.
Absolut.
Ja, also wie merke ich, dass mir die Insolvenz droht, um die Eingangsfrage konkret zu beantworten, indem ich einfach auf meinen Zahlencockpit schaue, insbesondere auf meinen Liquiditätsplan. Und da kann ich dann ja sehen, ob irgendwann mal Ungemach droht.
Genau.
Ich habe Sachen erlebt, die die kommen so ein kleines bisschen, zwar nicht aus heiterem Himmel, aber so ein bisschen unverhofft, ein Sozialversicherungsverfahren, wo die Scheinselbstständigkeit mit so Handwerkerkolonnen im Raum stand. Da ging es dann um die Nachzahlung von 400.000 Euro Sozialversicherungsbeiträgen und man hatte gehofft, den Prozess zu gewinnen, hat ihn dann verloren. Hm. Und dann im Zeitpunkt des Verlierens dieses Prozesses war klar, dass das Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten würde. Hm. Und dann kann man eben auch rechtzeitig Insolvenz anmelden.
Das sind natürlich dann die externen Faktoren, also wo eben nicht aus dem operativen Geschäft heraus plötzlich die Liquidität schwach wird, sondern Sondereffekte, verlorener Rechtsstreit. Im Handwerk und im Bau hat man das natürlich ganz oft bei so Mängelgewährleistungsgeschichten zum Beispiel, wo dann plötzlich eine Forderung von 250.000 oder 500.000 im Raum steht.
Das weiß ich aber tatsächlich ja auch, wenn ich mich in dem Gewerk betätige, dass sowas kommen kann und muss mich dann entsprechend darauf vorbereiten. Ne?
Das stimmt. So. Die Alternative ist auch noch, was wir jetzt im Kontext von volkswirtschaftlichen Problemen häufig erleben, Forderungsausfälle auf Unternehmensseite. Also das meine eigenen Forderungen, die ich draußen habe, plötzlich nicht mehr bedient werden können. Da fällt ein Schlüsselkunde aus und dann kippt natürlich mein eigenes Liquiditätskonzept, das ja auf dem Zusammenspiel mit dem Kunden beruhte, im Grunde genommen auch sofort zusammen.
Ja. Tun wir mal so, als hätten wir bis hierhin alles richtig gemacht. Wir haben eine tolle Planungsrechnung, wir wissen genau, was auf uns zukommt. Wir stellen fest, Mensch, verdammte Axt, in 3 Monaten, wenn die Geschäfte sich nicht erheblich verbessern, dann geht bei uns das Licht aus oder zumindest fängt es an zu flackern. Und ich bin ein guter Unternehmer, ich sehe das und ich glaube, ein Insolvenzproblem zu haben. Ich spreche natürlich erstmal mit meinem Steuerberater darüber. Und der Steuerberater sagt dann, warte mal, da solltest du mal vorsichtshalber einen Fachanwalt für Insolvenzrecht einschalten und rums klingelt bei dir das Telefon. Also, wenn ich glaube, ein Insolvenzproblem zu haben, was tue ich da konkret, außer dich anzurufen?
Man sollte sich tatsächlich in so einer Situation wirklich kundigen Rat holen. Das ist dann tatsächlich auch immer hilfreich, erstmal auf den Steuerberater zuzugehen. Das ist häufig der Berater des Vertrauens, der am engsten am Mandanten dran ist. Der Anwalt kommt eigentlich immer nur ins Spiel, wenn es ein akutes Problem gibt. Und meistens ist es so, dass mein Hausanwalt, wenn der nicht gerade Fachanwalt für Insolvenzrecht ist, auch häufig nicht helfen kann. Ja, ein Speditionsunternehmer, der mit seinem Fachanwalt für Fracht- und Speditionsrecht ständig unterwegs ist, der mag mit dem ganz dicke sein, aber der hat sozusagen von dem Instrumentenkasten, den wir ziehen müssten, natürlich keine Ahnung. Deswegen ist das erste Thema, man sollte sich unbedingt einen kundigen Berater an die Seite holen. Viele Mandanten kommen zu uns deshalb, weil wir gerade nicht auch Insolvenzverwalter sind. Das heißt, wir machen ausschließlich Beratung. Bei uns kann man sicher sein, dass niemand Interesse an dem Insolvenzverfahren hat, was hinter dem Unternehmen stecken könnte.
Weil ihr gar keine Insolvenzverwaltung macht.
Genau, weil wir keine machen, sondern wir werden immer erstmal versuchen, ein Insolvenzverfahren zu vermeiden. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ein Insolvenzverfahren erstmal wahnsinnig teuer sein kann. Das heißt, die Substanz des Unternehmens wird dann extrem angegriffen. Selbst wenn da dann ein profitabler Kern erhalten bleibt, ist das sehr teuer. Und häufig hilft es auch, wenn man sich dann einfach guckt, ob man mit Hilfe eines Fachanwalts für Insolvenzrecht einen außergerichtlichen Sanierungsplan auf den Weg bringen kann. Das wäre immer mein erstes Mittel der Wahl, zu gucken, an welchen Hebeln können wir denn noch ziehen. Können wir mit den Lieferanten irgendwelche Prolongationen machen? Können wir vielleicht zusammen mit dem Steuerberater schauen, dass wir mit den Banken nochmal ins Spiel kommen? Können wir gucken, dass wir vielleicht uns mit Lieferanten nochmal unterhalten? Dann, das ist die eine Aufgabe, also Sanierungschancen ausloten. Und dann ist meine Aufgabe vor allen Dingen zu verhindern, dass die Unternehmer mit hektischen Maßnahmen sich noch weiter in den Sumpf manövrieren. Also
hektische Maßnahmen, da fällt mir ein, nochmal schnell Vermögen auf die Ehefrau überschreiben.
Ja, genau. Und
die Kinder was schenken. So, das ist doch das, was man machen soll.
Genau, ja, auf gar keinen Fall. Genau, jedenfalls nicht ohne beraten zu werden, dass dann irgendwie noch hektisch Immobilien übertragen werden. Also diese Übertragungsfälle, das ist das eine. Da muss man dann sagen, wenn ich GmbH-Geschäftsführer bin und in so einer Situation erstmal die Hälfte meines Hauses auf meine Ehefrau übertrage, dann mache ich mich in dem Moment wahrscheinlich nicht strafbar. Ich bin ja selbst noch nicht in der Krise, die GmbH vielleicht schon.
Ja.
Wenn ich aus der GmbH was übertrage, dann habe ich ein Thema.
Okay.
So, da muss man immer differenzieren zwischen der Person und dem Unternehmen. Aber auch das ist kein sinnvoller Schritt, ohne den als Teil eines Konzeptes aufzubauen.
Also merke nicht
sowas.
Ja, nicht selber in hektische Betriebsamkeit geraten, sondern wenn, dann ein bisschen mit Plan und vor allem mit jemandem, der dann genau diese Differenzierung machen kann, ob ich jetzt in der Krise bin oder nur in Anführungsstrichen mein Unternehmen und was man dann dagegen tun kann. Im Im Zweifel hat man als Unternehmer ja schon vorgesorgt und durch solche Dinge wie Gütertrennung etc. das Privatvermögen eben woanders hingeparkt, sodass es nicht in eine Haftung kommen kann. Das wären ja so lang vorausschauende
Maßnahmen. Das tun sehr vorausschauende Unternehmer, ganz genau. Ganz häufig passiert, Statistik sind immer die anderen, das ist wie beim Heiraten. Deswegen beugen viel weniger vor, als sie sollten.
Ja.
Und vielen ist auch der Umfang des Haftungspotenzials, das sie damit sich rumschleppen, gar nicht klar. Also wenn ich ein Unternehmen mit 1,2, 1,5 Millionen Euro Umsatz führe, vielleicht auch mehr, im Monat also mal roundabout 100.000 Euro Umsatz mache, dann summiert sich, wenn ich in die Verschleppung gehe, mein Haftungspotenzial jeden Monat in etwa auf das, was ich an Cash raustue. Denn schlimmstenfalls muss ich für das persönlich haften als GmbH-Geschäftsführer, was nach Eintritt der Insolvenzreife noch an Zahlungen geleistet wird. Mhm. Und wenn das über einen längeren Zeitraum rückwärts läuft, kann das natürlich relativ schnell eine ziemlich teure Tasse Tee werden.
Ja.
Und deswegen sollte man in der Situation immer gucken, wenn ich merke, ich habe vielleicht ein Inso-Problem, ich habe rückläufige Erträge, meine Liquidität ist angegriffen, vielleicht sogar aufgebraucht, dann losgehen, keine kopflosen Maßnahmen, sondern mit einem Berater die für mich persönlich wichtigen Schritte und die fürs Unternehmen wichtigen Schritte getrennt angehen. Denn je rechtzeitiger man kommt, desto größer ist die Chance, dass das, was die Insolvenzordnung an Sanierungsmaßnahmen ermöglicht, noch greift und gezogen werden kann.
Okay. Was sind eigentlich, kannst du das so an Bullet Points festmachen, so die harten Insolvenzkriterien? Also wann droht mir konkret eine Insolvenz oder wann muss ich Insolvenz anmelden?
Das härteste Kriterium ist, wenn ich nicht in der Lage bin, meine fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen und klar ist, dass in den nächsten 1, 2, 3 Wochen nicht die Liquidität noch reinkommen wird, um das zu tun, dann bin ich zahlungsunfähig und oder jedenfalls so kurz vor zahlungsunfähig, dass ich unbedingt was tun muss. Das ist bei der Zahlungsunfähigkeit relativ sichtbar. Das kommt einem so ein bisschen wie der vorhin schon angesprochene Hammer ins Gesicht. Die Alternative ist bei der Überschuldung, das ist der andere Insolvenzgrund, der maßgebliche. Das merken die Unternehmer häufig nicht, weil man da eigentlich nur drauf gestoßen wird, wenn der Steuerberater in der zu veröffentlichenden Bilanz einen nicht vom Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist.
Ja, wobei die Bilanz ja auch so ein bisschen Management bei Rückspiegel ist, dann
Die kommt viel zu spät, genau. Und da habe ich, die große Gefahr bei der Überschuldung. Dieser Rückspiegel ist zwar nur ein Indiz und kein Beweis für die Antragspflicht wegen Überschuldung, aber ich muss dem dann nachgehen. Und wenn ich das dann schon nicht tue, dann habe ich natürlich auch ein Thema.
Ja, wobei, als Einschub mal gesagt sein soll, wenn der Buchhalter die Buchhaltung sauber führt, dann ist er auch in der Lage, jederzeit, also jeden Monat mit Beendigung der Buchhaltung auch eine zumindest rudimentäre Bilanz auszugeben. Da mögen dann ein paar Zahlen noch fehlen, aber die Tendenz wird auf jeden Fall sichtbar. Ne?
Gegenfrage, wie viele von euren Mandanten fragen das bei euch ab?
Keiner.
So, wie viel bietet ihr sowas proaktiv an?
Allen. Tatsächlich machen wir es dann aber so, wenn ich mitbekomme, wenn ich die Signale aus der Buchhaltung bekomme, dass da irgendwie Schieflage ist und meine Leute sind darauf tatsächlich auch geschult, dann gehe ich selber los und gucke mir die Zahlen an. Und wenn ich dann merke, dass das Eigenkapital sich langsam aufbraucht, dann bin ich ja sogar verpflichtet inzwischen als Steuerberater, um nicht in eigener Haftung zu geraten, den Mandanten vorzuwarnen. Und wenn ich eine überschuldete Kapitalgesellschaft habe, weil nur bei Kapitalgesellschaften gilt ja das Kriterium Überschuldung, dann muss ich ja sogar mir bescheinigen lassen durch den Mandanten, dass eine positive Fortbestehensprognose besteht. Ansonsten darf ich die Bilanz gar nicht nach Fortführungswerten, Going Concern Werten aufstellen, sondern muss andere Werte nehmen, sonst geht es selber in die Haftung.
Also, und diese Fortführungsprognose zum Beispiel, die hat es dann halt auch in sich, ne? Denn das ist der einzige Hebel, an dem ich als Unternehmer ziehen kann, um in einer solchen Situation noch Fortführungspotenzial zu dokumentieren. Und da gibt es nach wie vor Steuerberaterkollegen von dir, die das sehr, sagen wir mal, laissez-faire handhaben, sportlich könnte man auch sagen. Da schlummert ein riesiges Haftungspotenzial, denn wenn sich der Insolvenzverwalter im Nachhinein, wenn der Laden umgekippt ist, anguckt, wie die Bilanzen aussahen und sagt, okay, ihr habt hier noch zu Fortführungswerten bilanziert, was genau hat euch dazu veranlasst? Ja, wir haben per E-Mail einen Dreizeiler bekommen, in dem stand, wir haben uns mal unterhalten, wir wollen weitermachen.
Ja. Das lang.
Das ist halt ein bisschen dünn. Ja. Und das muss man sagen, das ist ja nicht erfunden worden von der Rechtsprechung, um die Unternehmer zu ärgern, den Steuerberater zu ärgern, sondern um die zu so einem Frühwarnsystem zu zwingen und dafür zu sorgen, dass die sich eben rechtzeitig mit dem Problem auseinandersetzen.
Ja, was ich im Übrigen eigentlich gut finde. Und tatsächlich werden solche Frühwarnsysteme inzwischen auch von Banken gefordert. Also ja. Die gesamten Stakeholder außerhalb der Staat, Banken, Steuerberater dringen auf den Unternehmer ein und oder drängen den Unternehmer dazu, Frühwarnsysteme einzuführen.
Ja.
Und ich kann nur jedem empfehlen, da ihr sowieso gezwungen werdet, macht es gleich freiwillig, ist ja für einen guten Zweck. Also harte Kriterien für die Insolvenz sind einmal Zahlungsunfähigkeit
ja.
und die Überschuldung, wenn ich mich dann im Bereich der Kapitalgesellschaft ja. bewege. Ne?
Ein Thema noch vielleicht, um das abzuschließen. Wir haben gerade vorhin so ein bisschen über große Forderungen gesprochen, die im Raum stehen und über die gestritten wird. Streng genommen muss ich die in dem Moment ihres Entstehens mit einbuchen.
Ja,
ich muss sie nicht, na, da sind wir dann beim Thema Bewertung, ich muss die nicht als akutes Liquiditätsproblem einbuchen, aber ich muss sie zumindest mit ihrer Realisierungswahrscheinlichkeit auch in meine Zahlungsfähigkeitsprüfung mit aufnehmen.
Ja, das ist bei der Insolvenzordnung so. Handelsrechtlich ist es aber so, dass du dein Vermögen aufstellst zum Bilanzstichtag und ich würde dann für eine drohende Verbindlichkeit eine Rückstellung bilden müssen, aber immer erst zum 31.12. oder was immer Schluss meines Wirtschaftsjahres.
Genau,
also nicht unterjährig.
Nee, genau. Und im insolvenzrechtlichen Sinne müsste man die je nach Realisierungswahrscheinlichkeit das zumindest mit einplanen, auch in der Zahlungsunfähigkeits- bzw. Zahlungsfähigkeitsrechnung. Und das ist das, was viele unterschätzen nach dem Motto, ja, dann warte ich jetzt erstmal, bis ich verurteilt werde. Eigentlich muss da schon immer ein bisschen Substanz gegenstehen.
Ja, okay. Also Aufgabe da tatsächlich dann an die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Steuerberater, dass der Mandant den Steuerberater darauf hinweist, dass da was läuft. Das kriegt ein Steuerberater ja nicht unbedingt mit.
Richtig.
Und dann gleich in dem Moment in die Buchhaltung mit einbuchen,
mindestens was rückstellt. Als fällige Verbindlichkeit. Denn auch wenn darüber gestritten wird und auch wenn sie bestritten wird, ist sie erstmal im Raum und muss dann zumindest Beachtung finden.
Und handelsrechtlich würden wir dann keine Verbindlichkeit buchen, sondern eine Rückstellung. Aber
klar.
Auf jeden Fall hätten wir dann trotzdem ja die Übersicht, ne?
Genau.
Ja, gut, sehr gut. Was kann ich denn machen, wenn ich so merke, das rutscht jetzt hier Richtung Laternenpfahl? Was kann ich machen, bevor ich in die Insolvenz rutsche? Es gibt ja jetzt so ein paar, in Anführungsstrichen, neue Dinge, dass ich vor der Insolvenz in so eine Mini-Insolvenz gehen kann oder wie?
Ein Staruk-Verfahren, ein Restrukturierungsverfahren. Ja, dazu kommen wir. Also, ich würde das zweiteilen. Die Prävention ist das eine, das ist tatsächlich das Feld, in dem ich am liebsten berate, wo aber am wenigsten Einsicht ist. Ne? Wir sind ein typischer Schmerzdienstleister. Die Leute kommen nur zu uns, wenn es weh tut. Die Leute kommen nicht zu uns, weil es strategisch sinnvoll ist.
Das kenne ich irgendwo.
Ja, genau. Wenn man mich fragt, also und das passiert mir natürlich als Notar dann doch gelegentlich, wenn jemand kommt und eine GmbH-Gründung beurkundet, weise ich immer darauf hin, wie man das sinnvollerweise strukturieren sollte, wenn sich das Geschäft anfängt zu entwickeln. Wenn zu mir ein Unternehmerpärchen kommt oder ein Pärchen, wo einer Unternehmer ist, andere nicht, und eine Immobilie kauft, versuche ich immer herauszufinden, was machen die beruflich, und ich versuche, wenn ich merke, dass da einer selbstständig ist oder Unternehmer ist, die davon abzubringen, dass der unternehmerisch tätige Ehepartner oder überhaupt Lebenspartner Teil Eigentümer dieser Immobilie wird.
Ja.
Um das unternehmerische Risiko nicht noch da in das Thema Eigenheim reinzukriegen. Ja. Na, da kann man sich wunderbar absichern mit einem Ehevertrag, man kann sich absichern mit einem Wohnrecht im Verhältnis zum anderen Partner, denn klar, man wird natürlich auch für Zins und Tilgung des Immobiliendarlehens mit aufkommen.
Das ist vielleicht mal eine weitere Folge, die wir machen können, wo wir mal so über Eheverträge bei Unternehmern sprechen.
Genau, dieses ganze Präventionspaket, dazu gehört das, sein Privatvermögen zu strukturieren. Für mich ist immer das Allerwichtigste, was ich den Unternehmer mit auf den Weg gebe. Das erste ist, ihr braucht ein Frühwarnsystem, so wie du das schon in den anderen Podcast-Folgen auch propagiert hast. Das müsst ihr haben, das müsst ihr wissen. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich den tollsten operativen Betrieb habe und keine Ahnung habe, wo ich wirtschaftlich stehe. Dann brauche ich als zweite Verteidigungslinie immer eine vernünftige D&O-Versicherung bei einer GmbH. Also eine sogenannte Directors and Officers Versicherung, eine Geschäftsführer
Haftpflichtversicherung. Wie oft siehst du die in freier Wildbahn?
Oft.
Ach was.
Doch, klar, relativ oft. Also ist gut. Wir raten immer dringend dazu. Wir raten allerdings auch immer dazu, sich nicht auf den Makler zu verlassen, wenn man so eine Versicherung abschließt, sondern auch da die Profis einmal zu befragen, bevor man das polizieren lässt, die sich damit auskennen, wie es denn in der Praxis ist, wenn ich auf die Versicherung zugehe und sie brauche. Das hat überhaupt nichts mit der Empfehlung für irgendein Unternehmen zu tun, sondern damit, wie die Police strukturiert wird, passt die eigentlich zu mir? Deckt die mein manifestes Risiko vernünftig ab? Ganz häufig werden da Sachen in Verträge reingeschrieben, die mit der Lebensrealität des Unternehmens, für die sie gemacht werden, nichts zu tun haben.
Okay.
Das ist also ein bisschen zu verzweifeln. Wäre auch, könnte ich stundenlang drüber referieren, aber besser eine haben als eine brauchen. Denn die ist nicht teuer und die sichert ein relativ großes Risiko ab. Denn die tut das, was Versicherungen klassischerweise tun. Die übernimmt nicht nur die Deckung, so wie wir das von Haftpflichtversicherungen kennen, nach dem Motto, ich produziere einen Schaden, meine Haftpflichtversicherung zahlt, sondern die übernimmt auch die Abwehr. Und das heißt, die zahlt dann auch die Anwaltskosten für die Verteidigung gegen solche Vorwürfe. Okay.
Ja, das ist super hinmacht.
Die gehört eigentlich in jedes vernünftige Unternehmen. Und bitte abschließen, wenn man noch keine Probleme hat. Sonst kriegt man entweder keine Police mehr oder sie ist teuer. Das ist wie mit einer Bank reden.
Ja.
Die dritte Verteidigungslinie ist die Struktur im eigenen Unternehmen. Wenn ich groß genug bin, mir ein bisschen Bürokratie leisten zu können, würde ich immer gucken, dass ich das Unternehmen auftrenne in eine operative Betriebsgesellschaft, in der die ganzen unternehmerischen Risiken akkumuliert sind, laufende Zahlungen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und eine separate Besitzgesellschaft, die die Assets hält, wenn das irgendwie bei einem Dienstleister macht das nicht so viel Sinn, weil...
Ja, von Steuerberater, die paar Schreibtische oder die Computer, genau. Das ist sehr sinnfrei, aber
wenn ich eine eigene Betriebsimmobilie habe, dann muss die separiert werden. Und das vierte ist, und darüber werden wir wahrscheinlich dann nochmal separat zu sprechen haben, ist die Struktur, die persönliche Vermögensstruktur, insbesondere im Zusammenspiel mit meiner Familie. Und wenn ich diese vier Aspekte für mich...
Also wenn es ist, sozusagen vier Verteidigungen...
Diese vier Verteidigungslinien sozusagen für mich so aufbaue, dann macht mich das zwar noch nicht zu einem besseren Unternehmer, aber es lässt mich halt ein bisschen ruhiger schlafen und lässt mich vielleicht auch mit Bedacht Entscheidungen treffen. Weil ich nicht dann, wenn ich unter Druck gerate, plötzlich kopflos werde, sondern sage, okay, ja, genau auf diesen Fall
bin ich vorbereitet. Ich kann einfach so ruhig bleiben, genau, weil ich weiß, dass ich dann auch vier Verteidigungslinien habe und kann ein bisschen ruhiger sein.
Ja, so, wenn wir einen zeitlichen Schritt weitergehen in das, was du wahrscheinlich eher meintest, als du fragtest nach dem Restrukturierungsverfahren. Vor der Insolvenz gibt es in jedem Fall zwei Vorstufen, nämlich das eine ist die außergerichtliche Einigung. Das versuchen wir immer. Wir versuchen das immer außerhalb eines rechtsförmlichen Verfahrens zu halten, indem wir uns mit den maßgeblichen Stakeholdern, Banken, Lieferanten, wer auch immer da ist, an den Tisch setzen. Und da muss man sagen, wenn ich nur mit Banken und Lieferanten zu tun habe, ist es super. In dem Moment, wo auf der Gegenseite Finanzamt und Sozialversicherungsträger als Gläubiger stehen, habe ich viel weniger Bewegung und auch Bewegungsmöglichkeiten drin. Ja, mich mit denen zu einigen, das weißt du selbst. Sozialversicherungsträger.
Tatsächlich, Finanzamt schon eher. Sozialversicherungsträger.
Ja, gar nicht. Null. Nein, das ist reine Gesetzesanwendung, reine Bürokratie. Die machen vielleicht mal einen Monat mit, aber eigentlich nicht.
Ja.
So, und das sind mit die gefährlichsten, auf deren Kosten man sich finanzieren kann.
Ja.
Deswegen, erstens, suche man sich einen Gläubiger aus, mit dem man reden kann. Bank und Lieferant. Nicht Finanzamt und Sozialversicherungsträger. Und dann kann man auch wunderbar außergerichtlich mit denen ins Gespräch kommen. Die nächste Alternative, das wäre dann ein Schritt weiter, bevor wir überhaupt ins Insolvenzverfahren kommen, ist entweder eine Sanierungsmoderation, Restrukturierungsverfahren. Das sind Modelle, wie man sich einigen kann im Rahmen des sogenannten Starbuck. Ich muss sagen, das Restrukturierungsverfahren kommt weit weniger zur Anwendung bisher, als es sollte. Das liegt daran, dass diejenigen, die das am sinnvollsten anwenden könnten, nämlich Insolvenzverwalter, Kanzleien und andere zur Sanierung Berufene,
die haben
ja überhaupt kein Interesse dran, weil die Vergütung, die da drin vorgesehen ist, viel niedriger ist als das, was sie im Insolvenzverfahren bekämen. So, das muss man einfach ganz offen ansprechen. Das ist lange nicht so attraktiv.
Okay.
So. Und klar, die könnten dann ihre Sätze anders stricken, um da wieder hinzukommen, wo sie dann im Insolvenzverfahren wären. Das machen dann aber viele Unternehmer nicht mit, weil die greifen einmal in die Tasche, greifen in den Igel und nehmen sie wieder raus. Und dann passiert gar nichts. Das heißt, da wird noch geguckt werden müssen, wie man das Verfahren attraktiver macht, wie man das auch ein bisschen breiter bekannt macht. Dann ist es aber tatsächlich sehr praktisch, weil ich dann ganze Gläubigergruppen sozusagen im Rahmen eines strukturierten Verfahrens reinnehmen kann, Vorschläge machen kann, wie ich das entwickeln kann, sagen kann, okay, wir nehmen einmal einen Stand ist auf, wir nehmen einmal einen Stand soll auf. Wie wäre es denn, wenn das Unternehmen ins Insolvenzverfahren ginge? Was bekämmt ihr dann? Das sieht meistens ziemlich schlecht aus, weil das Verfahren ja, wie gesagt, sehr teuer ist. Und wenn man dann zeigt, aber wir würden es so machen, und dann einen tragfähigen Sanierungsplan vorlegt, das ist super. Und das funktioniert tatsächlich auch für kleinere Unternehmen. Aber man muss dann eben, und mit kleinen Unternehmen meine ich dann schon welche, die dann einen tragfähigen Umsatz im siebenstelligen Bereich machen. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, auch da werden Beraterkosten in substanzieller fünfstelliger Höhe anfallen. Ohne so viel Invest werden solche Verfahren nicht zu machen sein.
Ja. Das ist das, was viele Leute unterschätzen dabei, dass so ein Berater eben auch Geld kostet. Ne?
Ja.
Außer bei dir und mir. Wir arbeiten ja im Wesentlichen für Luft und Liebe.
Ja.
Luft haben wir.
Und den Sinn im Leben.
Und, genau. Und wir wollen ja Gutes tun. Du willst ja wie ich in den Himmel. Und
ja.
Deswegen sind unsere Honorarlohn.
Das ist richtig. Das bisschen, was ich da abrechne, akkumuliert sich auf ein ganz niedriges Vielfaches. Nein, also ganz platt gesagt, diese Themen muss man für sich einmal als Unternehmer klar haben. In dem Moment, wo ich losgehe und solche Maßnahmen auslöse, brauche ich eine Kriegskasse. Und da muss
auch das wiederum ist ein Indiz dafür, dass man das sehr rechtzeitig angehen sollte. Wenn ich jetzt schon meine Gehälter nicht bezahlen kann in 2 Wochen,
dann kann ich auch keinen Restrukturierungsplan mehr machen.
So, dann habe ich auch keine Kriegskasse mehr.
Ja.
Und folglich Frühwarnsysteme bauen und dann rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Ne? So, wenn ich das alles gemacht habe und jetzt stelle ich aber fest, so verdammte Axt, hier läuft gar nichts mehr. Was passiert dann mit mir? Ich muss jetzt Insolvenz anmelden.
Ja.
Was mache ich da? Gehe ich da irgendwo hin und drücke auf den Knopf?
Ja, das war früher. Da konnte man einen Zweizeiler ans Gericht schreiben und sagen, dass man jetzt Konkurs anmeldet. Das ist vorbei. Der Insolvenzantrag hat ein dafür vorgesehenes Formular. Wie sollte es in diesem Lande anders sein? Was sich auf irgendwie
roundabout... Wahrscheinlich kannst du das online machen. Das heißt, du kannst dir ein PDF runterladen und das ausdrucken. Ne?
Ja, genau. Du kannst es ausdrucken. Es gibt auch einige Bundesländer stellen ausfüllbare Formate zur Verfügung. Meistens von so niedriger Qualität, dass wir daran verzweifeln. Deswegen haben wir sehr teure PDF-Bearbeitungsprogramme inzwischen erworben, damit wir das auch vernünftig handeln können. Ist zum Verzweifeln. Also, es gibt diese Formulare. Man muss diese Formulare nutzen. Wenn man diese Formulare nicht nutzt, bekommt man sie, wenn man den Antrag zu Gericht schickt, diese Formulare zurückgeschickt mit der Bitte, sie auszufüllen.
Okay.
Da passiert also erstmal gar nichts. Mhm. Und in dem Moment, wo ich schnell sein muss, denn mir geht ja, wir sind ja häufig in der Realität, mir geht das Geld aus, ich muss zusehen, dass der Betrieb irgendwie am Laufen bleibt und dass jemand kommt, der ihn stützt in Form des vorläufigen Insolvenzverwalters. Da brauche ich ganz, ganz, ganz dringend vor allen Dingen Zeit. Und wenn ich die damit verplempere, dass ich das alles versuche selbst zu regeln, die Laien, selbst unternehmerisch fähige Laien, verzweifeln an diesen Anträgen. Also für uns ist das inzwischen schnell gemacht. Wir wissen, welche Zahlen, Daten, Fakten wir abfragen müssen. Wir wissen, was da rein muss. Wir wissen auch, worauf man notfalls mal verzichten kann. Wichtig ist nur, dass der Antrag schnell zu Gericht geht, dass der mit einem vernünftigen Schreiben zu Gericht geht, wo klar wird, ich habe hier einen laufenden Geschäftsbetrieb, ich brauche einen vorläufigen Insolvenzverwalter an Bord. Ich brauche hier nicht einen Gutachter, der erstmal kommt und guckt und sagt, oh, was könnten wir denn hier machen? Sondern dem Gericht muss am besten von vornherein gesagt werden, muss lange. Deswegen sollte man sich auch in der Antragsphase direkt von Profis begleiten lassen.
Mhm. Was passiert, wenn ich das alles gemacht habe? Insolvenzantrag ist eingereicht bei Gericht. Was passiert?
Das Gericht bestellt, also das Gericht eröffnet natürlich daraufhin nicht sofort ein Insolvenzverfahren, sondern das Gericht setzt dann in der Regel einen Gutachter ein. Der Gutachter soll für das Gericht 2 Fragen beantworten. Erstens haben wir eine eröffnungsfähige Masse, das heißt, ist genügend Insolvenzmasse da, um ein Insolvenzverfahren zu bezahlen. Ein Insolvenzverfahren rechnet man immer so 4.500 Euro netto. Das muss schon irgendwie da sein, das muss nicht liquide da sein, aber es muss zumindest als Forderungsbestand da sein. Und die 2. Frage ist, liegt ein Insolvenzgrund vor? Es wäre ja noch schöner, wenn man hier einfach insolvent gehen könnte, ohne einen Insolvenzgrund zu haben.
Das darf man gar nicht.
Nein, wir sind ja ein Rechtsstaat.
Ah, ja.
Und das ist sozusagen die 2. Aufgabe des Gutachters festzustellen, liegt Zahlungsunfähigkeit vor, liegt Überschuldung vor.
Das ist immer so in der Kneipe, so ab morgens um 1, so ein typischer Spruch, ja, wenn er nicht läuft, dann fahre ich den Laden eben an die Wand. Das höre ich ganz, ganz oft. sage ich dann aber auch immer, Leute, ihr könnt nicht einfach irgendwie einen Laden an die Wand fahren. Das muss schon noch Gründe geben, weshalb man jetzt
ja, was anmeldet. Ganz genau. Und nur weil man keinen Bock mehr hat. Also es, ich bin auch schon gelegentlich aus meiner Kanzlei rausgegangen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Finde ich alles doof hier. Und dann gehst du zum Auto und drehst wieder um und stellst, das kannst du ja nicht einfach kündigen, ist ja deiner. Musst du ran. Also wer sich von seinem Unternehmen auf elegante Art und Weise trennen will, lässt sich übrigens auch beraten. Der fährt nicht einfach irgendwas vor die Wand. Ja. Aber das nur für alle Kneipengänger und ihre heimlichen Träume. Der Gutachter kommt, bestenfalls, wenn ich einen laufenden Geschäftsbetrieb habe, kommt der auch schon als vorläufiger Insolvenzverwalter. Bestenfalls hat mein Berater das auch direkt angeregt. Und dann muss es normalerweise schnell gehen. Also man setzt sich zusammen, man sieht zu, wie sieht's aus.
Und ist dann die Zerschlagung des Unternehmens quasi vorprogrammiert oder besteht die Möglichkeit der Wahl dafür?
Nein, die Zerschlagung ist nicht vorprogrammiert. Allerdings gehört zur Wahrheit immer, Insolvenz ist, was du draus machst. Denn es gibt natürlich Unternehmen, die sind objektiv und als Entität so wie sie stehen und liegen, eigentlich profitabel. Die haben nur irgendeine riesige alte Schuldenlast oder so, die man im Insolvenzverfahren dann loswerden muss. So. Solche großen Entitäten, meistens sind es ja große Entitäten, die kann ich vielleicht tatsächlich an einen Dritten verkaufen. Da kann der vorläufige Verwalter kommen und sagen, ja, ich mache jetzt einen M&A-Prozess, ich setze hier spezialisierte M&A-Berater drauf.
Oder ich kaufe es selber.
Moment, genau. So. Und da muss ich dann befürchten, dass ich mit einer Vielzahl von Bietern zu tun haben könnte. Wenn die ein interessantes Computerprogramm haben zum Beispiel oder interessante Patente oder so, dann kann sowas durchaus mal vorkommen. Oder eine interessante Betriebsimmobilie. In aller Regel interessiert sich aber niemand für das insolvente Unternehmen. Deswegen kann ich es theoretisch selbst zurückkaufen als Geschäftsführer. Ich gründe eine neue GmbH, kaufe die alte. Manchmal kaufst du sogar den Namen, habe ich auch schon erlebt, dass die unter dem alten Namen und einer neuen GmbH weitergemacht haben. Da gibt's halt am Markt dann immer Gerede nach dem Motto, ja, die machen ja weiter und hier, unsere Schulden stehen ja alle auf der Tabelle und keiner redet mit uns und ist das rechtens?
Ja,
es ist tatsächlich rechtens, ganz häufig ist es rechtens. Wenn ich als Geschäftsführer zu lange damit gewartet habe und keine Verteidigungslinien habe und befürchten muss, dass ich selbst in den Fokus der Haftung gerate, macht es aber Sinn, diese neue GmbH nicht als Gesellschafter zu übernehmen, sondern dass ich die dann möglicherweise im Familienkreis von jemand anders gründen lasse und dann nur als Geschäftsführer reingehe, um auch so ein bisschen das Druckpotenzial zu haben, bei Haftungsverhandlungen nicht dann gleich das Unternehmen wieder zu verlieren.
Ja.
Und dann, deswegen, es ist keine Einbahnstraße, es ist dieser Prozess, über den wir gerade gesprochen haben, der Verkauf des Betriebes von einer insolventen GmbH auf eine neue, nicht insolvente GmbH, nennt sich übertragene Sanierung, passiert in dieser Republik jeden Tag, vielfach. Ist völlig legitim, ist auch völlig legitim, dass die Gesellschaftsstruktur die gleiche bleibt.
Also wir können auch dann eigentlich zusammenfassend sagen, Insolvenz ist jetzt nichts, was man sich wünschen sollte und wo man darauf hinarbeiten sollte. Ne? Aber wenn es denn mal so ist, dann ist das jetzt nicht primär ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es gibt Möglichkeiten, wenn das Gesamtpaket, Dieter Bohlen würde jetzt sagen, wenn das Package stimmt, ne,
dann würde er das so sagen, das stimmt natürlich nicht.
Du bist doch auch hier Superstar.
Nee,
du bist doch da mal aufgetreten.
Nein.
Ich habe Gesetze rezitiert, oder?
Genau, Gesetze rezitiert. das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ich hatte noch nicht das Angebot. Ich will das aber auch nicht für alle Zukunft ausschließen.
Nach diesem Podcast.
Ja. Nein, es ist nicht das Ende, sondern je früher ich beginne und je mehr Optionen ich mir auch offen lasse, im wirtschaftlichen Sinne und auch im Sinne eigener Kraft, das ist eigentlich fast das Wichtigste, dass der Unternehmer sich nicht aufgerieben hat in diesem Abwehrkampf, sondern noch die Power hat, neu anzusetzen.
Ja.
Und dann kann ich damit weitermachen.
Ja, super. Das ist doch ein schöner Lichtblick bei diesem ganzen Krempel, den wir hier bewegt haben. Und wenn ich so mal auf die Uhr schaue, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat.
Wir haben noch eine letzte Frage, die wir besprechen mussten. Was passiert dann mit mir?
Mit dir?
Mit dem Unternehmer.
Oh.
Also bestenfalls kommt er so rechtzeitig, dass man entweder umstrukturieren kann oder über die übertragene Sanierung beispielsweise auf einen neuen Träger übertragen kann, die Verbindlichkeiten im alten Verfahren zurücklässt und neu durchstartet. Dann passieren all die Dinge nicht mit einem, die sonst mit einem passieren können, wenn man zu spät kommt. Persönliche Haftung zivilrechtlich, persönliche Haftung auch strafrechtlich. Privatinsolvenz schlimmstenfalls. All diese Dinge. Auch das ist etwas, was den Schrecken so ein bisschen verloren hat, aber da zieht natürlich nochmal einen anderen Strudel mit sich. Wer rechtzeitig kommt, kann all dem entgehen und vielleicht sogar die Chance, die darin liegt, sich zu sanieren, erfolgreich nutzen.
Ja, sehr gut. Klasse.
So.
Toll, danke dir. Das war eine Riesenmenge Input. Ich hoffe, ihr da draußen, euch glüht jetzt ordentlich der Kopf. Aber das Tolle ist ja, ein Podcast, der ist ja nicht weg. Ihr könnt ihn wieder von vorne anfangen und mitschreiben.
Das stimmt.
Claudius, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin Danke. Sehr sicher, dass wir zu den einzelnen Aspekten hier nochmal weitere Podcast-Folgen machen.
Ich würde mich freuen. Vielleicht verlangen deine Hörer, schreien deine Hörer.
Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich bekomme ich Postkarten aus der ganzen Welt, die sagen, wann kommt dieser Finkbeiner endlich mal wieder.
Das genau.
Ja, das wäre toll.
Cool.
Wir machen das, wir bleiben dran.
Vielen
Herzlichen
Dank.
Dank, dass du da warst. Vielen Und für Dank. Euch da draußen, wie immer am Ende einer jeden Folge, kommt der Work Hard But Smart-Tipp. Ja, der Work Hard But Smart Tipp, wie soll es anders sein, wird sich natürlich auch beschäftigen wieder mit dem ganzen Insolvenzgedöns, was wir im Vorwege gehört haben. Und meine Bitte an euch ist, wenn ihr das gehört habt und ihr habt das an einem Werktag gehört, dann schaltet jetzt aus, greift zum Telefonhörer, macht einen Termin mit eurem Steuerberater zu dem Thema, wie baue ich ein Frühwarnsystem auf. Denn das haben wir gehört, gemeinsam mit Claudius Finkbeiner, dass das eigentlich das Instrument ist, um euch vor all dem zu bewahren und auch davor bewahren, dass ihr Claudius persönlich kennenlernen müsst. Das ist, ich empfinde es zwar als Vergnügen, ich weiß, aber es geht nicht jedem so. Macht's gut da draußen.